Also ihr Gut. Dann auch weiter Entwicklung des Bewusstseins zu höheren Reifegraden hin. Gerade auch im Übergang zu neuen politischen Forderungen. Denn das gesamte politische Gebäude hängt ja von diesem Kräfteverhältnis der Klassen zueinander ab. Deshalb kann ein erfolgreicher reiner Lohnkampf, rein formell genommen, also ein nur ökonomischer Kampf, allerhöchste politische Bedeutung haben. Und natürlich versuchen dann immer die Arbeitgeber klar zu machen, dieser Lohnkampf ist in Wirklichkeit ja nur politisch motiviert, weil sie bei der heutigen Gesamtbewusstseinslage der Gesellschaft damit in der Gesamtgesellschaft Gehör finden und ein politischer Kampf zunächst der Mehrheit der Gesellschaft als verdächtig gilt. Dann ist es also nicht richtig zu antworten. Die Unternehmer lügen, wenn sie sagen, dieser Kampf sei ein politischer Kampf. Sondern dann ist es richtig zu sagen, ihr seht am Verhalten der Unternehmer, dass dieser Kampf auch seine politische Funktion hat, obwohl er zunächst nur ökonomischer Kampf ist. Nur wenn man ihnen das den Arbeitern dann auch sagt und beibringt, können sie diese Erfahrung des Kampfes rezipieren, also einen höheren Bewusstseinsgrad in Richtung auf eine Klasse für sich gewinnen, als sie vor Beginn des Kampfes hatten. So gehen hier diese Fragen völlig ineinander über. Die Arbeiterklasse kann nach Niederlagen sehr häufig auch in ihrer Bewusstseinslage sehr stark zurücksinken. Deshalb ist es auch falsch, abstrakt zu sagen, wir müssen immer und zu jeder Zeit einen Arbeitskampf durchführen, einen aussichtslosen Arbeitskampf zu beginnen, wäre meist Unsinn. Denn die geschlagenen Arbeiter würden dann sagen, na, da habt ihr es ja gesehen, verlassen wir uns doch auf die Normalentwicklung der Wirtschaft und führen keine Arbeitskämpfe, dann fallen wir auch nicht so auf die Nase. Deshalb kann ein ökonomischer Kampf mit relativ geringen Forderungen, den man durchführt, aber gewinnen kann, ein Motor dafür sein, um in der nächsten Stufe viel größere Forderungen durchsetzen zu können, wenn man die Bewusstseinslage verbessert hat. Und insofern gehen ökonomischer und politischer Kampf immer ineinander über. Gewerkschaftliches Klassenbewusstsein, zunächst rein ökonomisches Klassenbewusstsein, ist immer eine Transformationsmittel auch zu politischem Bewusstsein. Und das muss man auch in der Gewerkschaftsbewegung wissen und sollte da in der Argumentation nicht ausweichen und sich sozusagen auf den Boden der Gegenargumentation des Klassengegners allein stellen, wenn man dann die Entwicklung des Bewusstseinsprozesses hemmt. Ich glaube, so verknüpfen sich diese beiden Fragen, die ihr hier gestellt habt.
Gut, jetzt kommt die Birgit. Aber ich würde sagen, dass wir das Thema nochmal vielleicht erweitern oder nochmal ansprechen sollten. Ja. Gut, Birgit.
Ich wollte dich fragen, zu welchem Zeitpunkt nach deiner Meinung die deutsche Arbeiterklasse eine Klasse für sich dargestellt hat, oder
ja, so abstrakt kann man die Frage nicht stellen. Sie tendiert immer dazu, immer wieder, in immer neuen Wellen, sich stärkeres Klassenbewusstsein anzueignen. Nehmen wir mal eine Periode sehr hoher Entwicklung des Klasse-für-sich-Denkens. Nehmen wir die Novemberrevolution 1918. Die Arbeiter geraten in Bewegung. Die Soldaten in Arbeiterrock schließen sich an. Es beginnt bei der Marine. Und die Arbeiter wissen, dass sie als Klasse für sich handeln, um Demokratie durchzusetzen, ursprünglich auch mit dem Gedanken, auch Sozialismus durchsetzen zu können. Dies Bewusstsein hat einen relativ hohen Grad. Denn die Arbeiter agieren ja nicht auf Weisung ihrer Organisation, sogar gegen den Willen ihrer Organisationsspitze. Ihr wisst, dass am 9. November 1918 morgens noch der ADGB die Parole ausgibt, macht nichts. Beteiligt euch nicht, lasst euch nicht zu Streikbewegungen und Massenbewegungen verführen. Denn wir erreichen schon manches durch Verhandlungen mit der kaiserlichen Regierung. Die Arbeiter pfeifen selbst auf diese Weisungen ihrer Organisationsspitzen. Und so entsteht mindestens einmal ein nächster Schritt, nämlich die Deutsche Republik. Durch das eigene Handeln der Gewerkschaft, der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, denen sie aber auch die anderen Arbeiter anschließen, wenn auch ohne Leitung durch ihre Organisation. Und sie haben, die Arbeiter wissen wenigstens über diesen nächsten Schritt Bescheid in ihrem eigenen Denken. Die wilhelminischen Behörden müssen weg. Sonst bekommen wir nicht Frieden und nicht Demokratie. Darüber hinaus, über die Schritte darüber hinaus, wissen sie zum großen Teil noch nicht Bescheid, sondern nur in kleineren Gruppen. Und daraus entwickeln sich also die nächsten Stufen der Auseinandersetzung. Dann fällt diese gleiche Arbeiterklasse nach einer Periode langer Kämpfe und langer Niederlagen wieder hinter diese Bewusstseinsstufe zurück. Und sie wird am Ende, wie ihr wisst, total geschlagen mit dem Sieg des Faschismus, ohne gekämpft zu haben. Und nun versinkt sie als Gesamtklasse, wenn man so will, bewusstseinsmäßig in die reine Lethargie und ins Nichts. Auch in mehreren Stufen und mit mehreren Abstufungen. Und nur kleine Kader bleiben übrig. Genau, ganz ähnliche Prozesse wiederholen sich natürlich nach 1945. Seht euch etwa nun die Entwicklung sowohl der politischen Parteien wie der Gewerkschaftsbewegung in der Periode zwischen Ende 1945, Gründung der Bundesrepublik Deutschland an. Da ist zunächst dieses Rückkehren von Eigenhandeln Bewusstsein, die Rückverwandlung in eine Klasse für sich, so stark entwickelt, dass von den politischen Parteien, wie sie sich jetzt konstituieren, keine wirklich wagen kann, sich als Anhänger des kapitalistischen Wirtschaftssystems auszugeben. Denkt an die Kölner Thesen der CDU, Ende 1945, in denen die CDU christliche Formen des Sozialismus verlangt und Enteignung aller Großunternehmen. Natürlich hat die CDU und haben die Gruppierungen in der CDU, die an diesem Programm mitgewirkt haben, diese Programmpunkte zum Teil nur aus demagogischen Gründen übernommen, weil sie gar nicht anders konnten, wenn sie Hoffnung haben wollten, wieder zu finden in den Massen. Zum Teil haben sie auch selber daran geglaubt. Nur mit der neuen Änderung der Machtverhältnisse ändert sich das Bewusstsein wieder. Und nehmen wir die bundesrepublikanische Arbeiterklasse, so ist es gar kein Zweifel, dass sie dann im Widerspruch zwischen in der Lebenshaltungslage eben in der sowjetischen Besatzungszone und in westlichen Besatzungszonen ihr politisches Klassenbewusstsein fast völlig einbüßt. Daher zum Beispiel die Wahlniederlage der damaligen SPD, die ja noch mit sozialistischen Forderungen antritt, in den ersten Bundestagswahlen 1949. Weil jedermann wusste, ja, wir haben zu fressen, die drüben haben kaum zu fressen. Da war diese Bewusstseinsstufe wieder verloren. und wird für lange Zeit wieder verloren. Sie baut sich wieder auf und wird in neuen Niederlagen wieder verloren, wenn sich kein Kern bildet, der sie aufrecht erhält. Und man kann das Ganze auch sozusagen innergewerkschaftlich gespiegelt finden. Die Gewerkschaften können ja nie mehr sein als gleichzeitig Repräsentanten der Bewusstseinsstufe des fortgeschrittenen Teils der breiten Massen. Würden sie weit darüber hinausgehen, würden sie ihre Funktion verlieren. Das geht gar nicht. Daher ist aber zum Beispiel das Münchner Grundsatzprogramm noch ein außerordentlich radikales Gewerkschaftsprogramm. Es wird nun Stück für Stück zurückgedrängt, weil sich das Bewusstsein der Massen jetzt wieder verändert und niemand in der Lage gewesen war, es aufrechtzuerhalten und zu organisieren. Auch nicht der damals noch relativ starke kämpferische Flügel in der Gewerkschaftsbewegung. Und es ist zweifellos in den folgenden Jahren, so grotesk euch das klingen mag, so gewesen, dass etwa die Spitze von ÖTV, Kummernis, die Spitze von IG Metall, dann in der nächsten Phase Brenner, weit links und von der großen Majorität der Mitgliedschaft stand und sehr genau um diese Problematik Bescheid wussten und entsprechend zu manövrieren versuchten. Aber weil in dieser Periode des raschen Aufschwungs des westdeutschen Kapitalismus bei erst sehr langsamen Aufbau in sozialistischen Ländern und entsprechenden bürokratischen Formen in sozialistischen Ländern, weil in dieser Periode der Sozialismus in den Köpfen eines großen Teils der im Dritten Reich groß gewordenen Massen kompromittiert ist, sinkt die Bewusstseinsstufe der deutschen Arbeiterklasse immer weiter zurück. Sie wird dann immer wieder dazwischen durch erfolgreiche Kämpfe, etwa der IG Metall, Schleswig-Holstein-Streik und dergleichen, wieder weitergeführt und rekonstruiert, aber immer nur in beschränkten Gruppen. Und sinkt immer wieder ab. Sinkt immer wieder ab, solange bis zum Beispiel die SPD gar nicht mehr wagt, sie als Partei der abhängigen Arbeit zu drapieren, sondern beschließt, ich bin keine Partei der abhängigen Arbeit mehr, ich bin jetzt Volkspartei, genau wie die CDU, teilweise deren Ideologie mit übernimmt. In Wirklichkeit spiegelt sich darin nur eine Bewusstseinsveränderung der Majorität der deutschen Arbeiterklasse. Aber dann in Kampfsituationen baut sie ein Gegenbewusstsein immer wieder auf. Denkt etwa an die Wirkung, auch die gesamte Gewerkschaftspolitik, radikalisierende Wirkung der spontanen Streikbewegungen von 1969 und dergleichen mehr. Das ist ein Prozess, der ständig hin und her fliegt. Man soll sich über die heutige Lage dabei keine Illusionen machen. Heute ist zweifellos das Klasse für sich Bewusstsein in der westdeutschen Arbeiterklasse nicht nur viel schwächer entwickelt als etwa in der italienischen, der französischen oder der britischen Arbeiterbewegung, sondern auch viel schwächer als, sagen wir einmal, in der gesamten Periode der Weimarer Republik. Man mache sich da keine Illusion. Aber andererseits zwingen die inneren Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaft dann immer wieder zu spontanen oder gewerkschaftlich gezielten Gegenaktionen, in denen man dies Bewusstsein wieder aufbauen kann. In einer Weise wieder aufbauen, die auch nicht-marxistischen Gewerkschaftern verständlich und durch sie akzeptabel ist. Das ist ein sehr langwieriger, ein sehr widerspruchsvoller Prozess, der ständig läuft und in dem man viel ausrichten kann, nur dann, wenn wenigstens ein Teil der Gewerkschaftsfunktionäre, und sei er noch so klein, dieses Problem auch theoretisch zu fassen versucht.
Gut. Gibt es jetzt Wortmeldungen? Wenn nicht, dann würde ich. Ich möchte mal gerne das nochmal aufgreifen. Bei der Durchsicht der Protokolle ist mir Folgendes aufgefallen. auch wenn ich die Fragestellung ein bisschen schematisiere und vielleicht vereinfache, ist immer wieder gefragt worden, wann kommt ein ökonomischer Kampf ins Politische hinein? Oder andersherum, ist jede übliche, alljährlich anbeginnende Tarifauseinandersetzung bereits schon ein politischer Kampf? Und wenn man das sich anschaut, dann muss man jetzt mal sehr selbstkritisch die Vergangenheit anschauen. Es wurden vielleicht seit 1950, sagen wir 30 Lohnrunden geführt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das Ergebnis der 30 Lohnrunden das Produkt, zumindest das Produkt von hohem Klassenbewusstsein ist. Es ist einerseits, dass die Arbeiterklasse in der Bundesrepublik Deutschland zumindest einen sehr hohen Lebenswohlstand hat erreichen können, dank dieser Auseinandersetzungen. Aber andererseits auch so, dass sie nicht parallel damit Klassenbewusstsein geschaffen hat. Jetzt ist meine Frage nun die, welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, dass diese ökonomischen Kämpfe in Tarifauseinandersetzungen auch gleichsam eine politische Seite insofern also abgerungen werden kann, als sie klassenbewusstseinsbildend wirken. Vergessen wir nicht, dass 69er Streikaktionen im Ruhrgebiet, sogenannte wilde Streiks, das sind also entstanden und vergangen und damals haben wir auch gehofft, jetzt geht es also los mit dem Klassenbewusstsein. Massenhaft hat sich das nicht entwickelt. Meine Frage ist deswegen die, kann man einen politischen Kampf beliebig gleichsam an Tarifauseinandersetzungen anhängen? Ist jede Tarif- oder jede Lohnrunde ein politischer Kampf in dem Sinne, dass er Klassenbewusstsein massenhaft also bilden hilft? Oder müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein, damit sich Klassenbewusstsein bildet? A, Voraussetzungen, sagen wir mal, dass der Kapitalismus nicht mehr in der Lage ist, durch Konzessionen materieller Art bestimmte Teile der Arbeiterklasse zufriedenzustellen. Oder müssen bestimmte ideologische Bewusstseinsformen innerhalb der Bevölkerung aufgeräumt werden oder überwunden werden? Da würde ich also zumindest mal fragen, also wann transformiert sich, um das schöne Wort zu gebrauchen, wann transformiert sich also ursprünglich rein ökonomisch angelegter Kampf, meinetwegen der Kampf um 5,6% Lohnerhöhung oder 7% Lohnerhöhung, ins Politische hinein? Und wann kann man davon ausgehen, dass man sagen kann, jetzt ist aber ein Punkt, dass sich Klassenbewusstsein gebildet hat? Das war eine schematische Fragestellung, aber das ist mir wieder angeklungen, auch in diesen...
Ja, ich glaube, hier ist eins der zentralen Probleme gefasst, ob ein Vorstoß der Gewerkschaftsbewegung jetzt zunächst in rein lohnpolitischer Richtung gewerkschaftsstärkend und auf lange Frist positiv wirkt, also das Bewusstsein der Mitglieder in Richtung auf eine Klasse für sich verändert. Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie weit es gelingt, möglichst große Teile der Arbeiterklasse an der Vorbereitung einer solchen Auseinandersetzung zu beteiligen. Je größer die Beteiligung, desto größer die Wahrscheinlichkeit auch einer dem politischen Bewusstsein nach positiven Wirkung. Die Gegenseite, die Gegenklasse wird uns, auch wenn sie noch zu sehr großen Konzessionen in der Lage ist, immer wieder die Chance bieten, hier einzugreifen. Denn es gibt keine Konzession an die Arbeiterklasse, auch keine lohnpolitische Konzession, und sei sie noch so klein, die Gegenseite freiwillig als Geschenk zugestehen will. Wir können also immer damit rechnen, dass vor jeder, auch nur lohnpolitischen Auseinandersetzung, die Unternehmerseite schreit, hier geht es in Wirklichkeit um politische Machtstellungen, die die Gewerkschaften erobern wollen und dagegen müssen wir uns im Interesse der Allgemeinheit wehren. Dann ist es falsch, diese Argumentation der Gegenseite einfach zu negieren. Sondern dann ist es richtig, diese Argumentation der Gegenseite aufzugreifen und zu sagen, natürlich ist dem so. Natürlich kämpfen wir nicht nur um die 5 Pfennig mehr in der Lohntüte, sondern wollen wir an dieser Auseinandersetzung darstellen, dass die Arbeiterklasse in der Lage ist, auch noch hier und heute innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung im Widerspruch zu euch, zur Kapitalistenklasse, die Lage zu verbessern. Da soll man also nicht zurückweichen, sondern aufgreifen. Das heißt nicht, dass man beliebig, eventuell aussichtslose lokale Streikaktionen anzetteln will. Das wäre Unsinn. Denn lokale Streikaktionen beschränktester Art, bei denen man unter Garantie geschlagen wird, wirken dann im Ergebnis negativ. Auch das muss man wissen und nicht bewusstseinsverbessern. Das heißt, dass man unter allen Umständen, auch wenn es nicht zum Massenstreik kommt, immer auf das Risiko des Massenstreikes hin erziehen und vorbereiten muss. Auch in den Verhandlungen mit der Gegenklasse. Sehr deutliches Beispiel auch des Übergehens der bloßen Lohnforderung in die Arbeitszeitforderung, Problem 35-Stunden-Woche. Eine Forderung, die auch den breiten Massen unmittelbar eingeleuchtet hat, in einer Periode breiter Erwerbslosigkeit im Ruhrgebiet, für die man also mobilisieren konnte. Natürlich soll man auch solche über den Lohnkampf hinausgehende Kämpfe vorbereiten und wollen. Und man muss dabei sehen, und das wurde auch schon gesagt in der Diskussion, rein sozialpartnerschaftliches sozusagen Lohnversicherungsdenken. Dass es natürlich in Spitzen mancher gewerkschaftlichen Bürokratie gibt und das sich immer wieder reproduziert, denn wir haben nun mal eine Gesellschaft mit bürgerlichem Bewusstsein. Nutzt uns dabei gar nichts, aber es schwächt auch auf lange Sicht die Position der Gewerkschaft in reinen Lohnauseinandersetzungen. Und das muss man immer wieder klar machen. Insofern zeigt sich gerade an dieser Stelle übrigens ein weiteres. Wir müssen, und wir haben mit Recht, die Arbeitnehmer dazu erzogen, Einheitsgewerkschaften, nicht Richtungsgewerkschaften zu bilden, weil wir ja einheitlich das Bewusstsein dieser Klasse weiterentwickeln wollen. Wenn wir das sagen, müssen wir natürlich auch in Gewerkschaften andere Auffassungen dulden und uns mit ihnen dann jeweils konkret auseinandersetzen, an der einzelnen Frage, wie sie sich gerade stellt. Nur eins dürfen und können wir nicht erhoffen, einen plötzlichen Sprung, außer in großen ökonomischen Krisen, großer Teile der Arbeiterklasse aus dem Resignationsbewusstsein von heute in ein Klassenbewusstsein von morgen, wie wir es etwa am Ende des Ersten Weltkrieges erlebt haben. Wir können nur in zähem Voranstreiten an solchen einzelnen Fragen jeweils an dieser Transformation arbeiten. Und wenn wir sagen, auch ein Lohnerfolg ist ein politischer Erfolg der Gewerkschaftsbewegung, weil der Bewusstseinsveränderung, so heißt das nicht und soll das auch nicht heißen, ist ein parteipolitischer Erfolg für irgendjemanden. Auch der christliche Gewerkschaftler, der CDU-Mitglied bleibt oder ist, lernt aus einer solchen Auseinandersetzung, dann eventuell sogar für Auseinandersetzungen in seinen eigenen Reihen, gegen den Unternehmerflügel seiner eigenen Partei. Und deshalb sollten die Gewerkschaften, und nach meiner Meinung müsste man das allen Flügeln der Gewerkschaftsbewegung klar machen, sich niemals auf die Argumentation einlassen, zu sagen, wenn die Unternehmerseite sagt, eure Forderungen sind politische Forderungen, nein, das sind es nicht. Die Gewerkschaften sollen ruhig sagen, natürlich sind sie auch politische Auseinandersetzungen. Denn jede Macht Auseinandersetzungen zwischen Klassen hat auch eine politische Seite, weil sie eine bewusstseinsverändernde Seite hat. Aber wir sollten gleichzeitig immer sagen, politische Auseinandersetzung heißt nicht parteipolitische Konkurrenzauseinandersetzung.